NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Oktober 1890. Der Geburtstag des amerikanischen Politikers Dwight D. Eisenhower.
I'm very, very appreciative of the warm welcome they've given my party and me.
Ich bedanke mich sehr für den freundlichen Empfang.
Der Kalte Krieg hatte ein freundliches Lächeln. Das von Dwight D. Eisenhower, dem US-Präsidenten der 50er Jahre. Er führte die USA in ihrem goldenen Jahrzehnt der Cadillacs und Highways, der Petticoats und des Friedens. Denn Eisenhower beendete einen Krieg, den in Korea, und erhielt die Vereinigten Staaten anschließend aus jedem Krieg mit eigener Beteiligung heraus, auch aus Vietnam. Er vertraute dabei auf seine Wunderwaffe, auf die amerikanischen Atomraketen. Dem Weltkriegsgeneral Eisenhower war zuzutrauen, dass er sie im Notfall auch einsetzen würde.
Er konnte glaubhaft sagen, ich kann Krieg führen,
sagt Michaela Hampf, Historikerin für nordamerikanische Geschichte aus Berlin.
Gleichzeitig, wie vielleicht jeder Soldat oder sicher jeder Berufsoffizier, sagte er auch, er hasst Krieg, wie nur jemand ihn hassen kann, der ihn erlebt hat.
Der schmale Mann mit dem ewigen Lächeln war ein ausgeglichener Mensch. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen.
Ich wuchs in einem Städtchen auf, den meisten unbekannt, aber berühmt im Westen. Abilene in Kansas.
Seine Ahnen waren ein paar Generationen zuvor aus dem Saarland eingewandert. Strenggläubige Siedler, Pazifisten. Rechtschaffenes Kleinbürgertum.
Sein Vater war studierter Ingenieur, hatte dann einen Laden. Also sie hatten ein Auskommen, kein Vertreter der Ostküstenelite, ganz im Gegenteil.
Dwight ging zur berühmten Militärakademie West Point, weil man dort keine Studiengebühren zahlen musste und das Militärische ihn offenbar anzog.
Er wollte natürlich im Ersten Weltkrieg immer an die Front, aber dann vor seinem Einsatzbefehl nach Frankreich eine Woche kam der Waffenstillstand.
Eisenhower war kein Draufgänger, der das Töten liebte. Er brillierte als kühler Planer und Stratege. Genau der Richtige für den kommenden Materialkrieg. Bei seinem ersten Einsatz 1942 bekam Eisenhower es sofort mit dem berühmtesten deutschen General zu tun, mit Erwin Rommel in Nordafrika.
Marschall Rommel leitet in der vorderen Linie selbst die Kampfhandlungen.
Eisenhower machte es anders. Er führte die Verbände von hinten. Seine alliierten Truppen mussten in Afrika einige Rückschläge hinnehmen und hatten hohe Verluste. Es folgte die Landung in Italien und schließlich Eisenhowers Meisterstück, die Invasion in der Normandie 1944. Die größte Armada der Weltgeschichte untersteht seinem Kommando 5.400 Schiffe und Landungsboote, 1,5 Millionen Soldaten. Die Invasion ist exzellent von ihm geplant und gelingt. Eisenhower macht seinen Soldaten Mut.
Gemeinsam mit unseren tapferen Verbündeten und Waffenbrüdern an anderen Fronten werdet ihr die Zerstörung der deutschen Kriegsmaschinerie und Sicherheit für uns selbst in einer freien Welt zustande bringen.
Die Verbündeten kommen schneller voran als geplant, doch die Eroberung Berlins überlässt Eisenhower lieber den Sowjets. Er befürchtet zu hohe Verluste. Nach Kriegsende ziehen die USA große Teile ihrer Truppen aus Europa zurück. Eisenhower wird wieder Zivilist und leitet für kurze Zeit die Columbia University. Dann, im Kalten Krieg, wird er Oberkommandierender der NATO-Streitkräfte in Europa. Der lächelnde Gewinner des Weltkriegs, Nationalheld. Einer der populärsten Amerikaner. Kein Wunder, dass beide große Parteien um ihn buhlen. Ike, so sein Spitzname seit Kindertagen, entscheidet sich 1952 für die Republikaner. Die Partei ist sehr auf die USA fixiert. Er will sie weiter öffnen für die Weltpolitik. Damit die USA ihrer Rolle als Supermacht gerecht werden und sich nicht wieder, wie nach dem Ersten Weltkrieg, zurückziehen von der Weltbühne. Ein progressiver Republikaner, der sich im Wahlkampf moderner Medien bedient, vor allem des Fernsehens. mit den ersten Wahlwerbespots.
Eisenhower answers America.
They say we've never had it so good. Yeah, I've had to stop buying eggs. They're so expensive.
Angeblich geht es uns gut, aber ich kann keine Eier mehr kaufen. Die sind zu teuer.
Diese Hausfrau ist verzweifelt. Ike weiß Abhilfe.
No wonder. You actually pay 100 different taxes on just one egg.
Kein Wunder. Für ein Ei zahlst du 100 verschiedene Steuern. Wir müssen die Steuern senken.
Die Drecksarbeit überließ Eisenhower anderen. Mit Kommunistenangst konnte man Wahlen gewinnen. Eisenhower verachtete zwar Demagogen, dennoch ließ er sich von dem Kommunistenjäger Senator Joe McCarthy unterstützen.
Ich habe gestern Abend eine Stunde lang mit dem General geredet. Er ist ein großartiger Amerikaner und er wird ein großer Präsident werden, ein hervorragender Präsident.
Eisenhower gewann die Wahlen haushoch. Am 20. Januar 1953 wird er vereidigt. Eisenhower verfolgt außenpolitisch eine spezielle Mischung aus Drohung und Kompromissfähigkeit. Er hat im Wahlkampf versprochen, den Koreakrieg zu beenden und schafft es.
Almost an hour ago in Korea.
Er droht Koreas Waffenbruder China mit dem massiven Einsatz von Atombomben und bietet gleichzeitig einen Waffenstillstand an. Mit Erfolg. Der Waffenstillstand hält bis heute. Das Monopol bei strategischen Atomwaffen gibt den US-Amerikanern ein Gefühl der Unverletzlichkeit. Durch die Drohung mit dieser Waffe wollen sie auch das Rollback schaffen, das Zurückdrängen der Sowjets. Die konventionelle Rüstung sollen vor allem die Verbündeten stellen, auch die Bundeswehr. Die Amerikaner haben Atomwaffen. Und schließlich soll die CIA unliebsame Regierungen in der sogenannten Dritten Welt zu Fall bringen, betont Historikerin Michaela Hampf.
Verdeckte Operationen, oft unter der Ägide der CIA, Aufklärung, aber eben auch diese eigentlich paramilitärischen Einsätze.
Zum Beispiel im Iran. Als die Regierung dort westliche Ölkonzerne verstaatlichen will, unterstützt die CIA einen Putsch. So kommt der Schah an die Macht. Die 50er Jahre in den Staaten haben im Schatten der Superwaffe etwas Sattes, Gemütliches. Die Wirtschaft wächst, rosa sind Mamas Hauspantoffeln, rosa auch ihr Morgenrock. Überhaupt rosige Zeiten mit wachsendem Wohlstand und großen Heckflossen am rosafarbenen Cadillac. Ike im Weißen Haus liest abends gerne Westernhefte, am Tag sorgt er für einen ausgeglichenen Haushalt, weniger Panzer, aber mehr Atomraketen. Und er baut für all die Cadillacs und Fords viele Autobahnen. Der Highway-Präsident.
Das war also ein Kind von ihm. Und er hat dann mit dem Highway Act auch riesige Summen an Geld in die Hand genommen und das Federal Highway System ausgebaut.
Im Hinterkopf hat Eisenhower, der alte General, dass im Ernstfall auf diesen Straßen auch Militär-LKW rollen könnten. Trotzdem eine friedliche, üppige Zeit. Wenn da nicht die kommunistische Gefahr wäre, nachdem auch die Sowjets dank Spionage Atombomben bauen können, wächst die Angst zur Hysterie. Alle, die irgendwie intellektuell oder progressiv denken, werden zur Zielscheibe von Senator Joe McCarthy, dem demagogischen Kommunistenfresser der Konservativen. Sowjetische Spione werden auf dem elektrischen Stuhl umgebracht, aber auch ein Charlie Chaplin wird von den US-Behörden als vermeintlicher Kommunist drangsaliert und darf nach einem Europaaufenthalt nicht mehr einreisen. Will er auch nicht mehr. Das alles geschieht unter dem lächelnden Präsidenten Eisenhower.
Er hat den Antikommunismus, für den McCarthy stand, durchaus geteilt.
Erst als McCarthy auch Kabinettsmitglieder attackiert, schreitet der Präsident ein.
Am Ende hat Eisenhower auch mit seinen Leuten gezielt der Presse das Material zugespielt, was dann zu den Army-McCarthy-Hearings geführt hat, die dann schließlich den Sturz McCarthys herbeigeführt haben.
Eisenhower macht sich die Hände nicht schmutzig, er lächelt und spielt Golf. Sogar im Winter. Da lässt er die Bälle schwarz anmalen, damit man sie im Schnee auch sieht. In seiner zweiten Amtszeit musste der Präsident Flagge zeigen, was die Gleichberechtigung der afroamerikanischen US-Bürger anbetraf. Eisenhower setzte durch, dass in der Army endgültig jede sogenannte Rassentrennung aufgehoben wurde. Als der oberste Gerichtshof sie auch an Schulen verbot, kam es in Little Rock, Arkansas, zum Showdown. 9 dunkelhäutige Kinder wurden an eine Highschool für weiße Kinder angemeldet. Der weiße Mob wollte das verhindern. Auch weiße Schulmädchen schrien und blockierten die Schule, angestachelt von ihren Eltern und von Governor Forbes.
We are now an occupied territory.
Wir sind jetzt besetztes Gebiet. Das Beispiel nackter Gewalt dokumentiert sich hier in den unverhüllten Bajonetten in den Rücken von Schulmädchen.
In the backs of schoolgirls.
Präsident Eisenhower achtete das Gesetz. Er nahm den Kampf gegen den Gouverneur auf. Bundestruppen eskortierten 9 schwarze Kinder in die vormals rein weiße Schule. Bis ins Mark erschütterte die selbstgefällige US-Bevölkerung im selben Jahr der Sputnik-Schock. Die Sowjets schossen als erste einen Satelliten ins Weltall. Die USA wurden durch sowjetische Raketen verwundbar. Das Atommonopol war endgültig Vergangenheit. Entsprechend versuchte er eine vorsichtige Entspannungspolitik. Generalsekretär Khrushchev kam 1959 zu Besuch in die USA, ein Schaulaufen für beide Seiten. Khrushchev präsentierte sich als Friedensfreund.
Als Ergebnis der nützlichen Gespräche, die wir mit Präsident Eisenhower hatten, kamen wir überein, dass alle anstehenden internationalen Streitigkeiten beigelegt werden sollten.
Eisenhower gab das Rollback, das Zurückdrängen des Kommunismus, auf und ersetzte es durch die Politik der friedlichen Koexistenz. Doch zum Gegenbesuch kam es nicht mehr. Bevor Eisenhower nach Moskau reiste, wollte er wissen, ob die Sowjets wirklich schon massenweise Abschussrampen für Atomraketen aufgebaut hatten. Er schickte 2 Spionageflugzeuge vom Typ U-2 los. Eines wurde 1960 abgeschossen.
Und 4 Tage nach dem Verlust gab nun die NASA eine Presseerklärung raus und sagte, wir haben ein Wetterflugzeug verloren nördlich der Türkei.
Berichtet Historikerin Michaela Hampf.
Dann wurde schnell ein Flugzeug in den NASA-Farben angemalt, um das zu illustrieren. Und wenige Tage danach ließ Khrushchev dann verlautbaren, man habe ein Spionageflugzeug abgeschossen. Also es war eine unglaubliche Blamage und Demütigung.
Vor der Weltpresse konnte Khrushchev seinen Kontrahenten als Lügner bloßstellen und polterte wortmächtig gegen Eisenhower los.
Ich bin sehr erstaunt und verstehe das nicht. Präsident Eisenhower möchte uns besuchen und unser Gast sein. Ein Mensch sollte nicht dahin scheißen, wo er gleich essen will. Das ist eine Grundregel.
Eisenhower galt in seiner zweiten Amtszeit als Präsident des Aussitzens, der nicht mehr viel tat und lieber Golf spielte, als zu regieren. Das täuscht wohl ein wenig, denn er wusste, was eine zu aggressive Politik bedeuten konnte. Er sagte es so:
Die Weisheit liegt darin, das Durchschnittliche zu tun.
In seiner Abschiedsrede warnte Eisenhower 1961 eindringlich vor der Macht der Waffenindustrie für die Weltpolitik, warnte vor dem militärisch-industriellen Komplex.
In the councils of government.
Die Regierung muss sich bei ihren Entscheidungen vor dem unberechtigten Einfluss der Rüstungsindustrie in Acht nehmen. Die Möglichkeiten, dass diese Mächte ihren katastrophalen Einfluss ausdehnen, sind gewaltig. Und sie werden es bleiben. Wir dürfen niemals zulassen, dass dieser Druck unsere Freiheit und unsere demokratischen Entscheidungen gefährdet.
Eisenhower wurde 78 Jahre alt. Bis zu seinem Tod 1969 ein lächelnder, optimistischer Pensionär, der gerne Golf spielte. Vor allem dann, wenn es in der großen, weiten Welt besonders brenzlig zuging. Er sah zu, wie die Welt in der Kuba-Krise am atomaren Abgrund stand und wie sein Nachfolger das tat, was Eisenhower vermieden hatte. John F. Kennedy ließ sich in einen verheerenden Krieg ziehen, den in Vietnam.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Dwight D. Eisenhower, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.